sehen, wie Gott sieht. Und ihr habt das letzte Lied, das die Worship Band gesungen hat, ist: Ich werde glauben, was du über mich denkst. Wenn wir sehen wollen, wie Gott sieht, dann müssen wir uns zuerst fragen, wie sehe denn ich Gott? Wer ist Gott für mich? Und dazu möchte ich euch kurz hineinnehmen in mein Leben. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie mit 4 Geschwistern. Meine Eltern haben sich bekehrt, als ich ziemlich klein war. Und mein Vater hat sich, die Bekehrung fand an einer Evangelisation statt von einer evangelischen Bruderschaft. Und wir sind dann eigentlich als Kinder und Jugendliche immer damit verbunden gewesen. Mein Vater war in der Landeskirche aktiv, also meine Eltern. Und für mich war Gott immer streng. Also machst du etwas falsch, peng. Er wartet darauf, dass er sagen kann: Maria, das hast du jetzt gar nicht gut gemacht. Das war falsch. Das war so mein Gottesbild. Vielleicht, ich will niemanden anklagen, das wollten sie bestimmt nicht, aber so war für mich Gott. Er ist nicht ganz zufrieden mit mir. Er hat immer etwas, was noch nicht so gut ist. Und so bin ich dann auch in verschiedenen Gruppierungen gewesen und Glaubensgemeinschaften, und eigentlich habe ich immer das Bild mitgenommen. Gott ist streng. Und dann war ich in Reading und dort habe ich gemerkt, Gott lacht. Das war für mich, ging für mich gar nicht. Gott ist voller Freude und er lacht und er schaut nicht immer darauf, wo mache ich den nächsten Fehler. Aber das war für mich ein langer Prozess, das musste ich wirklich lernen, oder das hat sich mit der Zeit einfach dann auch verändert. Wir alle kennen den Vers: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, hat er sie geliebt oder verurteilt? Er liebt sie. Er liebt diese Welt. Er liebt sie. Und deshalb hat er seinen Sohn gesandt. Ich habe das, glaube ich, schon in der letzten Predigt erwähnt. Who God is to you, he will be through you. Also, wer Gott für dich ist, der ist er auch für dich oder durch dich. Also wenn Gott für dich streng ist, wirst du das auch vermitteln den Leuten, die um dich herum sind, oder vor allem auch Nicht-Christen. Und deshalb, glaube ich, haben wir sehr lange auch den Fehler gemacht, dass wir, wenn wir evangelisiert haben, von Hölle und Tod gesprochen. Das ist nicht grundsätzlich falsch, aber es ist, das gibt ein Bild, dass Gott darauf wartet, dass er dich verurteilen kann und sagen kann, das machst du nicht gut. Und wo predigen wir wirklich seine Liebe zuerst? Dass er total in dich verknallt ist. Dass er total liebevoll ist und liebt. Und deshalb möchte er dich zu sich ziehen. Und nicht, weil er dich verdammen möchte. Ich möchte kurz etwas illustrieren hier vorne, und ich brauche ein paar Protagonisten, ein paar Schauspieler. Und ich habe gedacht, Therese, du könntest dich mal auf diesen Stuhl setzen, und Erich, kannst du auch kommen? Und dann bräuchte ich, Martin, kannst du auch noch kommen? Also, wir haben einen Gerichtssaal und wir haben eine Stube. Dort sitzt jetzt Therese drin. Hä? Und Martin, du bist im Gerichtssaal. Hä? Genau, und du bist der Vater. Wo befindest du dich? Genau, du befindest dich dort. Und hier bin ich der Richter, Martin. das und das hast du falsch gemacht. Du bist verurteilt. Ja. Was machst du? Also du bist jetzt der Verurteilte. Was machst du? Ja. Du bist der Verurteilte. Was machst du in einem Gerichtssaal, wo du, ich sage jetzt, Martin, das Urteil ist gefällt. Du hast keine Chance. Du bekommst eine gerechte Strafe. Wie fühlst du dich? Genau. Ja. Und wie fühlst du dich? Vögeli wohl. Was macht der Vater mit dir? Und genau, was machst du als Vater mit deinem Kind in der Stube? Ja, sie gehört einfach dahin. Du stellst nicht die Frage, sollst du da hier sein oder nicht, oder? Sie gehört einfach, ihr seid Hausgenossen, ihr gehört zusammen. Genau. Dankeschön. Nur eine kurze Illustration. Ich habe gemerkt, ich befinde mich sehr oft im Gerichtssaal. Ich habe sehr oft, wenn diese Anklagen kommen, das haben wir in dem Lied auch gehört, dieses Denken, was ich alles falsch gemacht habe, das macht der Feind sehr gerne. Er sagt dir, ja, weißt du, du bist wieder im Internet gewesen. He? Du kannst überhaupt nicht bestehen, hier wo Martin war. Du kannst nicht bestehen, du hast keine Chance. Hier im Gerichtssaal sind wir alle dieselben, wir sind Verurteilte. Niemand von uns hat eine Chance, sich zu entschuldigen. Keiner. Und dann, wenn wir uns so fühlen, versuchen wir immer so ein bisschen unsere Sünden zu verstecken, dass ja niemand sieht, dass wir eben, ja, wir verhalten uns dementsprechend. Aber wenn wir hier sind, ja, da können wir relaxen, wie es Therese. Du sitzt in den Stuhl, kannst die Beine auf den Tisch halten, kannst dich im Kühlschrank bedienen. Du weißt, der Vater ist da, er liebt dich einfach. Aber hier im Gerichtssaal kannst du das nicht, da bist du wirklich verurteilt. Wir versuchen dann, uns zu rechtfertigen, obwohl wir wissen, es hat gar keinen Sinn, aber wir versuchen es ja trotzdem immer wieder. Ja, ich habe halt so und diese Erfahrung als Kind und ja. Das Erste, was Adam und Eva gemacht haben, als sie gesündigt haben, war, sich zu verstecken. Sie haben sofort gemerkt, ich habe keine Chance mehr vor diesem Gott. Keine Chance. Und im Gerichtssaal, Martin, du müsstest jetzt Beweise bringen, dass es nicht du warst. Und vor Gott jetzt, im Bild mit Gott, müssen wir das gar nicht versuchen, es hat keinen Sinn. Wir wissen alle, er hat das Urteil gefällt. Wir können nicht vor Gott bestehen. Aber durch Christus hat er gesagt, ihr könnt hier rüber. Ihr könnt hier auf das Sofa sitzen. Das heißt nicht, dass wir quasi ein Leben führen, einfach im Sessel. Aber das bedeutet, unsere innere Haltung ist, mir ist vergeben. Ich muss keine Sünden verstecken. Ich weiß, mir ist vergeben. Und ich möchte, dass wir ganz kurz eine Übung machen, wo ich euch ein, zwei Fragen stelle. Und wer möchte, kann sich das aufschreiben. Es hilft manchmal, wenn wir uns Notizen machen bei Sachen, die uns wichtig werden. könnt das vielleicht rumgeben. Und zwar ist die Frage, die ich euch stellen möchte, ich warte noch schnell, bis ihr könnt natürlich auch das Handy nehmen, das machen die jungen Leute gerne, da hat man es auch und da bleibt es dann meistens auch. Und zwar möchte ich, dass ihr euch die Frage stellt, was würdet ihr sagen, wenn jemand euch fragt, wer bist du? Also außer eurem Namen natürlich. Wer bist du? Was macht dich aus? Wie würdest du dich beschreiben? Ganz kurz. 2, 3, 5 Eigenschaften oder Sachen, die dir spontan in den Sinn kommen. Ganz ehrlich. Ungeschminkt. Und jetzt dürft ihr das Blatt wenden. Und jetzt möchte ich euch eine andere Frage stellen. Was würde jemand sagen, der euch bedingungslos, perfekt liebt? Ohne Wenn und Aber. Was würde perfekte Liebe zu euch sagen? Wer bist du? Diese Frage, diese zweite, das ist das, was Gott denkt von dir. Er ist die perfekte Liebe. Ich glaube auch, das ist meine Überzeugung ist, dass er uns gerecht gesprochen hat. Das heißt es immer wieder im Neuen Testament. Er sagt, wir sind eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und bei einer Übersetzung habe ich das dann als Fußnote gelesen, das beinhaltet unsere alte Identität, unser Leben in der Sünde, die Macht Satans, die religiösen Werke, um Gott gefallen zu wollen, unsere alte Beziehung zu der Welt und unsere alten Denkweisen sind tot. Wir sind nicht einfach reformiert oder ein wenig herausgeputzt worden. Wir sind komplett neu geworden. Das heißt, sieht jetzt Gott die neue Maria oder die alte? Sieht er mich gerecht oder sieht er mich immer noch ein bisschen hier? Weißt du, Maria, du hast das noch nicht so ganz im Griff mit dem Fernsehen, hä? Mit diesen Serien und so. Oder weißt du, Luki, bei der Arbeit und so, was auch immer, wir alle wissen, wo unsere Schwächen sind. Und wer ist der Ankläger überhaupt? Hä? Wer ist der Ankläger? Genau. Und wer ist der, der Tag und Nacht für uns einsteht, vor dem Vater und uns vertritt? Ganz genau. Und wir, also ich sehe mich oft immer noch hier, vor allem nach Fehlern oder wenn ich gewisse Dinge falsch gemacht habe oder in Umständen drin bin oder vielleicht auch sehe, wie es in dieser Welt zu und her geht, Kriege und Ungerechtigkeiten. Ich habe ein Buch gelesen von einem, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, von einem Mann, der ist als Polizist wurde er eingesetzt als Versöhner eigentlich in verschiedensten Orten, auch im Nahen Osten. Und auch in den USA wurde er gefragt, in Schulen zu gehen, zu Teenagern, Kindern. Er hat immer wieder gesagt, ich möchte die Wurzel des Problems herausfinden und nicht einfach nur das Feuer bekämpfen. Ich möchte herausfinden, was die Leute bewegt, etwas zu tun, Terrorist zu werden oder andere zu erschießen oder was auch immer, oder in eine Gruppierung zu gehen, die extremistisch ist, rassistisch ist zum Beispiel. Er möchte der Sache auf den Grund gehen, er möchte sehen, was denn das Problem ist. Und er wurde in eine Schule gerufen, wo sie einen Jungen hatten, der war total von den anderen abgekapselt, völlig alleine, schwarz gekleidet, Teenager. Er fiel eigentlich nur auf, wenn er aggressiv wurde und niemand hatte Zugang zu ihm. Keine Eltern, lebte beim Großvater, Eltern, glaube ich, beide im Gefängnis. Und sie haben ihm gesagt, dann von der Schule aus, dieser Junge, also haben wir Angst, dass er der nächste Shooter sein könnte. Also dass er mal irgendwo mit einer Knarre auftaucht und andere einfach erschießt. Keine Beziehung zu anderen, nichts, einfach kalt und ja. Und er hat gesagt, ja, ich liebe es mit solchen Leuten. Also ist er mit diesem Jungen, hat er sich zusammengesetzt und hat ihm genau diese Frage gestellt: Wer bist du? Und der Junge schaut ihn an und sagt: Ich bin unsichtbar. Ich bin für niemanden wichtig, niemand sieht mich. Ich bin unsichtbar. Und dann hat er zu ihm gesagt, und was würde perfekte, bedingungslose Liebe zu dir sagen? Und dann hat er gesagt, sie würde sagen, ich bin ein musikalisches Genie. Dann hat er gestaunt und hat mit ihm dann gesprochen und gefragt, was würde das bedeuten für dich? Können wir dir helfen darin, musikalisch etwas zu lernen zum Beispiel? Und so haben sie dann mit der Schule und auch dem Großvater zusammen ihn unterstützt, Grundschule, quasi musikalische Grundschule zu bekommen. Dann hat der Großvater hat dann gemerkt, doch, da kommt etwas, der wird lebendig, und hat ihm dann eine Gitarre gekauft und ihm Gitarrenunterricht bezahlt. Und dieser Junge ist heute total verändert. Er weiß, wofür er geboren wurde. Er weiß, was diese perfekte Liebe zu ihm sagt. Natürlich gehören noch andere Sachen dazu, aber ich habe gemerkt, es ist so entscheidend, dass wir dieser Stimme Raum geben und nicht dieser Stimme, die uns anklagt und immer wieder sagt, gell, erinnere dich daran, Charlie, deine Schwächen, oder? Er weiß es genau. Der Feind kennt unsere Schwächen ziemlich gut und er kommt immer zur Hintertür hinein. Er kommt nie offensichtlich, sonst würden wir es ja merken. Er ist auch gescheit. Und er versucht es immer wieder mit diesen Anklagen, wo du versagt hast. Es ist ein Lebens- und Lernprozess. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Wir sind nicht einfach sofort. Es ist oftmals ein Prozess, dass wir wieder hier hinübergehen. Dass wir merken, oh, hier ist nochmals etwas, was ich noch im Gerichtssaal mich befinde. Ich muss wieder hier hinüber. Aber je mehr wir das machen, desto schneller geht es auch. Desto schneller gehen wir wieder hier hinüber. Und hier geht es eben darum, ich möchte dann nicht sündigen. Weil diese Beziehung von Therese und Erich, du schützt diese Beziehung, du möchtest alles tun, damit nichts zwischen dich kommt. Weil es wird dann ein bisschen unangenehm, wenn man sich gegenseitig, wenn etwas ist und man lebt im selben Haus und du merkst sofort, da stimmt etwas nicht. Die verheiratet sind, wissen das. Aber auch die Kinder wissen es, gell? Wenn du irgendeinen Mist gemacht hast und der Vater kommt dir entgegen, es wird unangenehm. Und wenn du einander so liebst, dann wirst du versuchen zu schützen, diese Beziehung, und sofort ins Reine bringen, wenn etwas nicht gut ist. Aber du kannst natürlich auch hier hinkommen, im Gerichtssaal, wo du dich wieder anklagst. Oder wo du dich ich habe es eben gemacht, weil meine Schwester hat eben auch mir was weggenommen. Oder der Bruder, den ich hier kenne, der macht das auch. Der geht auch ins Kino und schaut solche Filme. Zum Beispiel. Wir versuchen uns hier zu rechtfertigen oder lassen uns verurteilen. Und wir können alle immer wieder, Martin, gell? Der Weg ist kurz hier in die Stube. Wir sind Gottes Hausgenossen. Wir sind auch ein Tempel, eben er in uns, wir in ihm. Und dann geht es nicht mehr darum, dass ich immer wieder Buße tun muss, sondern dass ich eben das schütze, was zwischen uns ist, diese Beziehung. Dass ich ihn so liebe, dass ich nicht möchte, dass etwas zwischen uns kommt. Und da sage ich, es tut mir leid, das war nicht gut. Anstatt hier immer wieder im Gerichtssaal zu sein und mich anzuklagen. Und ich möchte euch wirklich einladen, dass ihr diesen Weg unter die Füße nehmt, immer wieder in die Stube. Dass ihr euch vielleicht auch mal Zeit nehmt, wenn ihr stille Zeit macht oder Momente habt von der Ruhe, zu sehen, dass ihr in dieser Stube mit dem Vater seid, mit Jesus seid, mit der Dreieinigkeit, wo er die Arme um euch legt. Als Vater hast du eigentlich nur die Erwartung, dass dein Kind gerne bei dir ist. Das ist das Wichtigste. Und wenn für mich Gott jemand ist, der mich bestraft, dann werde ich so auch über die Leute denken. Ja, Barbara hat auch wieder, ich sehe es ihr an, sie hat auch ein Problem damit und damit. Ich weiß es genau. Dann ist in mir diese Verurteilung, weil ich ja mich selber auch verurteile. Ich kann sie nicht annehmen, wie sie ist, weil ich es mit mir ja auch nicht kann. Also wir können an verschiedenen Punkten immer wieder sehen, wo wir im Gerichtssaal sind oder eben in der Stube. Ängste, Anklagen, Verurteilung von anderen. Das sind deutliche Zeichen, dass wir im Gerichtssaal sind und nicht in der Stube. Müssen wir in der Stube Angst haben mit diesem großen Gott? Mit diesem Vater, der so liebt. Liebe treibt alle Furcht aus, oder? Und wenn ich hier in dieser Liebe hänge, muss ich keine Angst haben. Keine Angst vor Verurteilung. Keine Angst, ich muss noch mehr leisten, damit er mich wirklich liebt, damit ich hier bleiben darf. Es gibt keine Leistung bei Gott. Es gibt die Werke der ersten Liebe. Oder wenn du jetzt an ein Ehepaar denkst, wenn der Martin sagt, jetzt muss ich wieder mal meiner Frau einen Blumenstrauß geben. Das ist halt wichtig, das mache ich halt einfach. Nein, er macht das aus Liebe, weil er sie beschenken möchte. Ich habe gerade gestern jemand gehört, der hat gesagt, seine Frau hat ihm gesagt, er muss ihr nie einen Blumenstrauß schenken. Sie mag das nicht. Aber ich sage, ich habe einen bekommen, als wir unsere Freundschaft begonnen haben, und seither keinen mehr. Oder kaum mehr einen. Er hat wahrscheinlich gedacht, das reicht jetzt. Aber ich bekomme andere Sachen, nur zum Sagen. Nein, diese Liebesbeziehung hier, die lebt aus Geben und Nehmen und daraus, dass wir diese Beziehung schätzen und ehren und alles tun dafür, dass nichts zwischen uns kommt. Ein Mann, der auch über das gesprochen hat, die Furcht vor Sherry, also die Furcht des Herrn gibt es ja, und seine Frau heißt Sherry, also du möchtest nicht, dass etwas zwischen dich und sie kommt, also wirst du schauen, dass du sie nicht betrügst, nicht weil du nicht darfst, weil du nicht willst, weil du sie so liebst und merkst, wenn etwas zwischen uns kommt, das wäre schlimm. Und ich bin dafür, dass wir hier sind und versuchen und nicht zu leisten versuchen, Gott zu gefallen, sondern uns hinsetzen können oder hinlegen können, einfach sein. Und dass diese Liebesbeziehung so wächst, dass wir nicht sündigen wollen, uns nicht mehr tun dürfen, weil Gott ja sonst den Hammer hervorholt. Und es ist spannend, du hast diesen Vers gebracht, den ich jetzt auch bringen möchte, dass deine Herrlichkeit auf uns scheint. Das heißt, mache dich auf, werde Licht, damit seine Herrlichkeit auf uns scheinen könne. Und der aaronitische Segen ist ja auch dieser, dass es heißt, erlasse sein Angesicht leuchten. Kann er leuchten auf uns? Lassen wir uns beleuchten oder gehen wir immer wieder hier hin? Also hier ist die Anklage, hier ist die Angst, hier ist die Verurteilung, hier ist das Denken, ja, der andere hat auch. Wir merken schnell, wenn wir uns ein bisschen einlassen auf diesen Vergleich, merken wir schnell, ich bin auf dieser Seite jetzt gerade. Ich möchte wieder hier rüber. Und das ist jederzeit möglich. Denn es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis! Ich habe hier ein Blatt, meine Identität in Jesus Christus, da sind irgendwie 20, 30 Verse drin, wer wir sind in Christus, wer Interesse hat, darf das mal anschauen, man kann es irgendwo herunterladen. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Der Schuldbrief ist weg, das Ding ist nur, dass wir diesen Schuldbrief immer wieder hervorholen, und sagen, hey, ah ja, das habe ich wirklich, das war gar nicht gut vorletzte Woche oder ja, es war nicht gut, auf jeden Fall, aber ich kann damit in die Stube gehen und sagen, Papa, es tut mir leid, das war nicht gut. Er sieht uns schon gerecht. Er hat vor 2000 Jahren vergeben. Er muss nicht mal noch von vorne vergeben, nochmal ans Kreuz. Er hat vergeben und wir dürfen diese Vergebung hier immer wieder neu annehmen. Was hat Gott zu dir gesagt? Ihr habt es aufgeschrieben. Wer bist du? Ich möchte euch auch einladen, dass ihr das nochmals macht. Und wirklich, ich glaube, wenn wir hier Gott sprechen lassen zu uns, dann werden wir zu den Personen, die er wirklich sieht. Respektive, dann werden wir mutig. Der Mann, eben von dem ich erzählt habe, dieser Polizist, hat gesagt, er ist in einem Hauskreis mit 7, 8 Leuten. Er war jetzt 3 oder 4 Ehepaare, 3 Singles. Und sie haben alle einen Dienst oder ein Unternehmen begonnen. Jeder, weil er erkannt hat, was Jesus zu ihm sagt. Und weil er weiß, ich mache genau das, zu was ich geboren wurde. Ich bin genau in dem, was Gott über mir sagt. Und dann verlierst du die Angst. Du denkst nicht mehr, oh, das könnte ich aber nicht und so. Sondern du weißt, okay, was Gott sagt, das macht mich mutig, weil er muss es ja schlussendlich dann machen. Ich nicht. Ich kann es ja auch gar nicht. Ich bringe das gar nicht mit. Dann werden wir zu Künstlern. Ich glaube, Martin hat auch in diesen Sogin-Zeiten hat er etwas erlebt. Da ist in ihm etwas erwacht mit dem Malen. Oder ich weiß es von Noemi mit dem Tanzen, gell? Verschiedene Sachen und da denkst du nicht mehr, ach, was denken wohl die anderen? Du weißt einfach, ich mache das, wofür ich geboren wurde. Es ist also an uns zu sehen, wie Gott uns sieht, seine Gnade anzunehmen und aufhören, uns zu bewerten und aufhören zu leisten. Wir können ja gar nichts beweisen und immer wieder diesen Weg unter die Füße nehmen und sagen, hey, Anklage, ich will dir nicht mehr zuhören. Ich habe mal letztes Jahr, als ich wirklich durch ziemlich Schwierigkeiten gegangen bin, körperlich und psychisch, habe ich irgendwann gesagt, so, Angst, von dir lasse ich mich jetzt heute scheiden. Ich will dich nicht mehr in meinem Leben. Und ich musste das noch ein paar Mal dann wiederholen, weil sie kriecht hinein, so dass man es nicht merkt. Der Feind weiß es, wie er das bei uns machen muss. Vielleicht ist es bei dir Stolz oder Fluchen oder ich weiß nicht was, aber lass uns dann sagen, nein, ich gehe hier hinein, Vater. Ich brauche deine Liebe, die jede Furcht austreibt. Zeig mir so fest, dass du mich liebst, dass ich gar keine Angst mehr haben muss. Dass es mich nicht mehr kümmert, was in dieser Welt geschieht und was alles um mich herum geschieht. Wer will die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist hier, der gerecht macht. Schlag dich nicht auf die Seite des Anklägers und hör ihm nicht mehr zu. Es ist manchmal eben nicht so einfach. Manchmal braucht es eine Weile, bis wir merken, jetzt bin ich wieder am Zuhören. Ich lasse mich wieder anklagen, ich bin wieder da. Wenn du merkst, dass dich Anklagen plagen, dann geh wieder in die Stube. Oder sag einfach, Jesus, du bist in mir. Dieser Tempel, Ich will deine Liebe so fest spüren, dass alles andere rausfliegt. Manchmal sind es wirklich auch Proklamationen. Also mir hilft das, wenn ich sage, nein. Und eben, habe mich geschieden von dieser Scheißangst. Ich habe keine Lust mehr, ihrer Stimme zuzuhören. Das kann ich euch sehr empfehlen. Und Gott, ich finde das so spannend, im Alten Testament gibt es einige solche Stellen, wo Gott Menschen umbenennt. Von Abraham zu Abraham, von Jakob zu Israel, von Sarai zu Sarah, wo er Menschen neue Identitäten gibt. Und der Name Abraham zum Beispiel heißt Vater von vielen. Und der musste also mit 90 Jahren, als er noch kein einziges Kind hatte oder schon fast 100, musste er sich vorstellen bei den Leuten und sagen, hallo, Sandro, ich bin der Vater von vielen. Und der hat wahrscheinlich gedacht, ja, bist du im falschen Film oder was? Du bist fast 100 und hast noch keine Kinder. So ist Gott, er sieht unsere Identität, auch wenn wir sie noch nicht sehen. Und das sieht er auch in den Menschen, die uns begegnen. Und ich habe gemerkt, wenn ich den Leuten sagen, was Gott in ihnen sieht oder was ich im Moment in ihnen sehe, da geht etwas auf. Da geht etwas auf, das muss gar nicht so fromm kommen. Ich glaube, dass Gott das und das sagt, sondern ich glaube, du bist jemand, der total kreativ ist. Und dann geht ein Leuchten auf dieses Gesicht. Eben diese Identität, das, was Gott über mir sagt, das werde ich dann auch bei anderen sehen. Diese Schönheit. Dann sehe ich nicht die Zerstörung, ich sehe das Leben. Ich sehe dann nicht, was nicht gut ist, sondern ich sehe das, was Gott für Möglichkeiten hat im Leben von jemand. Und das wünsche ich mir sehr für uns, für diese Welt, dass wir Menschen sind von Hoffnung. Menschen sind, die in dieser Stube, in der Liebe des Vaters uns bewegen, und dass man das uns ansieht, das wirkt anziehend auf die Welt. Wenn sie spüren, da ist Liebe, die ich nicht habe. Da ist eine Liebe, die kann sich annehmen und das brauche ich auch. Das möchte ich, weil das möchte jeder Mensch. Jeder Mensch möchte wissen, wozu er geboren ist, wozu er auf dieser Welt ist und wie sehr er geliebt ist. Das möchte jeder. Wir alle. Und besonders auch diese Welt. Und wir sind die Einzigen, die ihnen das geben können. Kein Esoterikkurs, keine Party. Wirklich gar nichts. Und ich wünsche mir sehr, dass wir heil werden. Dass wir in dieser Stube uns bewegen. Und aufhören, uns im Gerichtssaal immer wieder hinzusetzen und zuzuhören, was der Feind alles gegen uns bringt. Lasst uns aufstehen von dem Stuhl und sagen, nein, nein, ich höre dir nicht mehr zu, ich gehe darüber. Ich möchte, wenn Cafeteria-Time ist, wenn der Gottesdienst vorbei ist, möchte ich gerne, dass die Leute, die das Gefühl haben, sie möchten gerne Gebet, gerade für dieses Thema, dass die nach vorne kommen sollen, dürfen. Wir haben ein paar Leute, die gerne beten für euch. Therese zum Beispiel, Olivia Martin sind auch dabei, vielleicht auch Lucia oder Charlie, Lisbeth. Also wenn jemand gerne das möchte in Anspruch nehmen, dann seid ihr herzlich willkommen. Wir brauchen immer wieder neue Begegnungen in dieser Stube, zu wissen, dort, ich gehöre dahin, da ist mein Platz. Ich bin da nicht fremd, ich bin da nicht Gast, ich bin ein Kind, ein Hausgenosse Gottes. Und ich möchte jetzt beten, Jesus, dass du uns wirklich zeigst, jedem Einzelnen, wo wir uns im Gerichtssaal befinden, wo wir uns noch anklagen lassen, wo wir uns noch zu rechtfertigen versuchen, zu leisten versuchen, dir zu beweisen versuchen, dass wir doch noch irgendetwas hervorbringen können, das dir Freude macht. Brich du jede Anklage über uns. Lass uns sehen, wie du uns siehst. Lass uns sehen, was du uns für eine Identität gegeben hast. Lass uns sehen, dass wir Gerechte sind, dass uns vergeben ist, dass Anklage nicht mehr, keine Macht mehr haben kann über uns. Und lass uns so eine tiefe Liebesbegegnung haben mit dir, jeder Einzelne von uns hier. Gerade in den Punkten, wo wir immer wieder fallen und wo wir merken, da haben wir einen Schwachpunkt. Ich möchte über euch nochmal sagen, wer will dich, die Auserwählte, den Auserwählten anklagen? Wer will dich anklagen? Gott ist hier, der gerecht macht. Jesus ist das einzige, perfekte Opferlamm geworden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir genesen. Amen.